Also ihr könnt euch da ruhig gütlich tun am Kaffee und am Kuchen. Ich denke, ich bin auch so hörbar. Schau, der macht sogar ein bisschen lauter, glaube ich. Oder war ich das gerade? In innerer Erregung. Lauter geworden. Nein, ihr könnt wirklich das genießen, während wir uns auch einem sehr delikaten Thema zuwenden. Befriedigung in der Ehe oder eben Sexualität in der Ehe. Darum soll es gehen. Und das ist ja so eine Sache. Zum Beispiel mit der Aufklärung, was wir darüber lernen, wie wir lernen. Und oft prägt uns eben halt die Kultur, das Umfeld, der Zeitgeist. Ich selbst zum Beispiel wurde selbst nie aufgeklärt. Nicht, dass meine Eltern irgendwie verklemmt werden, im Gegenteil. Aber irgendwie war ich mir das selber überlassen. Man hat das, woran ich mich erinnern kann, das waren noch diese Bravo-Heftchen, die immer herumgegangen sind, wem das noch irgendetwas sagt, eine Katastrophe. Das waren ja wie kleine Porno-Zeitschriften für Teenager und Jugendliche. Was anderes ist das ja gar nicht. Ich war da quasi auf mich selbst gestellt und habe gelernt, ja, aus den Heftchen, wie gesagt, und den Jugendlichen, Freunden, die ich so hatte, was man so aufschnappt. Heutzutage ist ja wirklich enorm, was junge Leute ausgesetzt werden. Das ist ja wirklich enorm, alleine was im Kino da gelaufen ist, diese 50 Shades of Grey, wo auch, glaube ich, ein zweiter Teil dann später rausgekommen ist, oder mittlerweile ein zweiter Teil draus, wem das nicht sagt. Also im Kino wirklich, wo, ja nicht Gewalt, aber Schmerzen, also sadomasochistische Elemente dann da vorgeführt werden, letztendlich verherrlicht werden. Ich habe ihn selber auch nicht gesehen. Manchmal denke ich mir, sollte ich mir als Apologet so etwas zumindest teilweise antun, also ich habe es mir nicht angetan, einfach, ich sage es mal, Forschungszwecken, damit ich weiß, was junge Leute sich so antun, was da, aber ich habe das nicht getan, habe da auch nicht das Verlangen danach, wirklich nicht, halte mich lieber fern von so etwas, aber damit werden die konfrontiert, die jungen Leute, und vor allem, wenn das irgendwie so spektakulär ist in allem und, oh, 50 Shades, oh. Ich bin überzeugt, ein ganz, ganz großer Teil der Jugendlichen haben das gesehen. Und wir werden oder sie werden geprägt durch die Kultur, durch das Umfeld, was eben gerade so gang und gäbe ist. Und das ist natürlich, da müssen wir uns in der Seelsorge, das merken wir in der Gemeinde, darauf einstellen. Das ist normal. Leider ist das wirklich normal, dass Leute mit viel, Anführungsstrichen, Erfahrung dann in die Ehe starten, sich bekehren, in einer Gemeinschaft, Beziehung leben, wo ein, zwei Kinder da sind, aber unverheiratet eben. Ganz aktuell bei uns auch. Ja. Immer wieder solche Fälle für die Seelsorger und in der Seelsorge. Da mussten wir einfach lernen, damit umzugehen. Und das Problem ist, dass diese Aufklärung leider nicht durch die Gemeinde, oft nicht durch die Gemeinde geschieht. Warum ist das so? Eben durch diese negativen Erfahrungen, die da sind. Oft sind Folgen, also als Folge sind ungesunde Einstellungen zur Geschlechtlichkeit da. Teilweise haben Menschen schreckliche Erfahrungen gemacht. Also nicht nur ungesunde, sondern tatsächlich schädigende Erfahrungen mitgemacht. Und deswegen ist es wirklich auch gerade, was die Ehe angeht, die Vorbereitungszeit, Verlobungszeit, unbedingt notwendig, dass die Gemeinde Ehevorbereitungskurse gibt. Es kann nicht sein, dass wir uns dessen nicht annehmen, der jungen Leute annehmen, bei diesem Ereignis, das nach der Bekehrung das kritischste und entscheidendste Ereignis im Leben eines Christen ist, nämlich, dass man sich lebenslang an einen anderen Menschen bindet. Da muss Begleitung geschehen. Man hat ja kaum Vorstellungen, was einen in der Ehe erwartet. Das sind eben durch die Prägung vor der Bekehrung oder durch das Umfeld, Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Fernsehen, Radio, Medien, Zeitschriften, Internet. Man nimmt so viele Sachen auf, da ist wirklich Bedarf da, dass Sachen gerade gebogen werden. Dass eine gesunde Prägung, eine gesunde Information hier vermittelt wird. Ja, und ich denke, dass auch oft Christen, man redet zu wenig drüber, es ist schwer, da sich ein Bild drüber zu machen. Ich denke, dass auch Christen hier und da zumindest mehr oder weniger unbiblische und zumindest verbogene Vorstellungen vielleicht haben, weil man eben so schwer darüber redet, und das alles zusammengenommen macht es ja auch schwer, darüber zu reden irgendwie. Das ist ein Tabuthema, selbstverständlich immer noch, soll es auch ein Stück weit bleiben, aber es ist halt wirklich auch schwer hier an ein großes Problemfeld. Einmal die Geschlechtlichkeit, die entspricht aber den guten Gedanken Gottes. Wir haben davon gehört schon, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat in seinem Ebenbild. Als Mann und Frau. Gott wollte das so. Gott hat das von Anfang an so gewollt, dass Mann und Frau da sind, dass Geschlechtlichkeit von Anfang an da sein sollte. Und Bibelleser wissen, dass die Bibel voll davon ist. Wer einmal im Jahr durch die Bibel geht, da sind Stellen drin, die würde ich manchen nicht vorlesen. Ja? Ich denke da bestimmte Kapitel im Buch Ezekiel, wo dann von geistlicher Hurerei gesprochen wird und die Bilder, die Gott dort durch den Propheten gebraucht, also da müsste man ja schamrot anlaufen, wenn man das, kann man Kindern ja teilweise gar nicht vorlesen, was dort beschrieben wird. Ja? Wie drastisch Gott hier auch Bilder gebraucht. Und Jahrhunderte vor uns wurde das ja auch negativ bewertet, negativ gesehen. Es hat eine Färbung bekommen und alles zusammen macht es wirklich einfach irgendwie mühsam, das ganze Thema, obwohl das so entscheidend ist. Ich denke, das ist wirklich auch eine Strategie des Teufels, gerade hier ja, hineinzuwirken oder entgegenzuwirken den guten Plänen Gottes. Ich kann mich mal erinnern an ein Ereignis, das gerade diese Wahrheit verdeutlicht, dass Menschen das grundsätzlich irgendwie negativ sehen, als schmutzig teilweise, durch die Prägung, durch all das, was sie gesehen, gehört haben, gedacht haben, erlebt haben. Da habe ich mal, ich war, denke ich, bekehrt, aber noch nicht in einer Gemeinde, noch ziemlich auch selbst ungesund, was biblische Lehren angeht, aber ich war, denke ich, wirklich gerettet schon damals. Ich war erst mal 4 Jahre ohne Gemeinde. Dann habe ich einen Freund besucht und die hatten Gäste da und dann habe ich erzählt von meinem Glauben natürlich, dass ich versuche Gott, also auf Gott ausgerichtet zu sein und versuche in Gedanken festzuhalten, mit dem Herzen in Gedanken bei ihm zu sein, und habe dann ein bisschen evangelisiert und dann plötzlich die eine, sieht man schon, man sieht es ja, wenn jemand ein bisschen von der Welt so gezeichnet ist, haben so eine Frau von der Welt gezeichnet, etwas herber, etwas derber ist, schon etwas mitgemacht hat vielleicht. Ja, soll ich denn beim Sex an Gott denken, ruft die plötzlich so aus. Ja. Die haben sich richtig gewehrt dagegen, überhaupt sich mit Gott zu beschäftigen, und dann hat die so sind sie extrem getrieben, ja. Soll ich beim Sex, ich glaube, die hat sogar ein etwas härteres Wort gebraucht, an Gott denken, weil ich erstmal platt konnte, nichts sagen. Und da sehen wir das Wort Sex, alleine das, ist schon irgendwie gefärbt, das Wort. Ich persönlich gebrauche das nicht, ich rede hier von Geschlechtlichkeit, aber meine eben genau das, den Verkehr zwischen Mann und Frau. Irgendwie ist das so negativ, wirkt das so schmutzig. Und es ist irgendwie so geprägt natürlich, das ist so Sex, ja. Darum gebrauche ich lieber Geschlechtlichkeit. Und wenn wir das so vom Bibel, wenn wir beim Bibellesen aufmerksam sind, dann merken wir, dass die Bibel voll davon ist. Und was für ein Bezug dazu ist, wirklich fast durchgängig, dass Gott sich herablässt, dem Menschen naht, einem Volk naht, einen Bund schließt mit dem Volk, einen Vertrag, dann von Ehe spricht, ihr habt mir die Treue gebrochen, ihr habt gehurt, und all diese Aussagen, diese Bezüge, wie tief die Ehe, Geschlechtlichkeit, Sexualität, Treuebruch, wie tief das mit der Beziehung zu Gott verbunden ist. Und da können wir einige Stellen sehen, Richter zum Beispiel. Warte mal, Ezekiel, einfach, dass ich nicht so weit nach hinten blättern muss. Nimm mal eine Stelle von vielen. Ich denke, da müssen wir auch nicht so den Schriftbeleg hier bringen, weil es ein immer wiederkehrendes Thema ist. Ezekiel 23, 30 zum Beispiel. Das wird dir geschehen, weil du den Nationen nachgehurt, weil du dich mit ihren Götzen unrein gemacht hast. Eine von vielen Stellen, wo Gott seinem Volk das vorwirft. Wir haben eine Ehe geschlossen, ihr als ganzes Volk mit mir, ein intimes Verhältnis. Und ihr brecht mir die Treue, seid entblößt geistlich gesehen, entkleidet ihr euch woanders vor anderen Götzen durch euren Götzendienst. Geht mir fremd. Das ist eben geistliche Hurerei, geistliche Unzucht. Vor diesem Hintergrund sagen einige Ausleger, Sexualität ist von Gott gegeben, damit wir Gott in und durch Christus besser kennen und verstehen. Besser verstehen, was die Gnade ist, was die Liebe ist und was er uns schenkt. Also Sexualität wird in gewisser Weise tatsächlich mit Anbetung zu tun. Es ist ein Bild von einer geistlichen Wahrheit, die jetzt nicht zwischen dem einzelnen Gläubigen unbedingt passiert, sondern mit der Gesamtheit aller Gläubigen, ja, im Neuen Testament, die Braut Christi, wie wir vorhin gelesen haben, lesen wir gleich nochmal Epheser 5 dann, dass Paulus die Gemeinde als Braut, als eine unbefleckte, reine Jungfrau dem Christus zuführen möchte. Wir lesen von einem Hochzeitsfest des Lammes und die Braut ist geschmückt, dass eine Vereinigung, eine Vermählung, eine Verbindung mit der Gesamtzahl der Gläubigen. Durchgehend wird das hier verwendet, nämlich die Geschlechtlichkeit, die zwischen Mann und Frau da sind, als Bild auf das, was Gott mit der Gesamtzahl der Gläubigen vorgesehen hat. Und deswegen ist das tatsächlich hat das mit Anbetung zu tun, mit Anbetung Gottes. Und das ist schon das kann manchen Gläubigen jetzt schon ein Anstoß sein, weil wir da eben so geprägt sind. Und teilweise ist das berechtigt. Man muss hier wirklich aufpassen. Es gibt Bücher da draußen, ungesunde, unnüchterne Literatur, gerade im englischsprachigen Raum, ja, Intimität mit Gott, Liebe machen mit Gott, die auch so ganz, also das Ganze hat einen Begriff, nennt sich Theoerosismus. Ja, Theoerosismus, Erosismus, ja, vom Wort Theos und Eros, das Eros meint die, Theos meint Gott und Eros die romantische, oder erotische, Verzeihung, romantische, die erotische Liebe und dass man erotische Gedanken haben soll, Gott gegenüber, also eine Katastrophe. Ja, da, so weit darf es ja nicht gehen. Buchtitel, wie Liebe machen mit Gott, also eine Katastrophe. Das darf gar nicht sein. Und ich denke, das rührt auch von diesen Bildern her, dass man das sich hat fehlleiten lassen. Davor war ich auf jeden Fall, also ganz, ganz entschieden. Da muss man aufpassen. Ich meine, die Herrnhuter Brüdergemeine, die ist in diese Richtung tendiert, in ihren Liedern und Gedichten, oh süßer Jesulein, in deinen Liebeswunden ein, irgendwie so, ich kann das nicht mehr aus dem Kopf wiedergeben. Ich denke, es ging so leicht in die Richtung, da, ich meine, die warnen alle, ja, wirklich sehr gut, was davon ausgegangen ist, Missionsarbeit und alles, aber in dieser Richtung, es tendiert ein bisschen dahin vielleicht, allgemein nur wirklich will ich mal die Warnung hier aussprechen, dass man da sich ein bisschen hütet vor diesem Theoerosismus. Dass man, und in manchen modernen Liedern, diese Worship-Lieder, da kommt man dem auch sehr, also bedenklich nahe, muss ich sagen, wenn man auf die Texte achtet, erotische Gefühle Gott gegenüber, also da komme ich gedanklich nicht mit, aber dieser Hintergrund ist wirklich da. Diese Vereinigung zwischen Mann und Frau als Ausdruck einer geistlichen Realität, Intimität und Freude und Nähe und Offenheit und Geborgenheit und Hingeben und Nehmen, wie es ja, wenn es wirklich rein ist und in Liebe geschieht, ja das Schönste ist, was wir kennen. Ja, wenn das zwischen Mann und Frau, wenn man sich kennenlernt, zusammenkommt und dann intim miteinander ist, das ist ja ein Geschenk Gottes. Und es ist ein Abbild einer geistlichen Realität. Es hat mit Anbetung zu tun. Also Geschlechtlichkeit, die muss durch Gott geheiligt werden, weil man dann durch eine geheiligte Geschlechtlichkeit Gott näher erkennen kann. Das sind ganz ungewohnte Gedanken eigentlich. Und wenn man das bedenkt, was wir jetzt schon vorher überdacht haben, dieses Geben, sich aufopfern, lieben, indem ich den anderen an den ersten Platz stelle, wenn man das auf die Geschlechtlichkeit überträgt, dann ist das eine wundervolle Sache. Und das Anti-Stück davon, das Gegenstück ist für mich, ja, wo ich mich an den ersten Platz setze, wo ich bin und der andere eigentlich gehasst ist in dem biblischen Sinne, das ist die Vergewaltigung. Das ist, wo ich nur mich und meine Bedürfnisse, meine Begierden eigentlich im Vordergrund sind und ich zwänge sie mal, ob er will oder nicht. Das geht jetzt nur um mich. Ne? Also ich würde das Gegenteil von dem, was die Bibel als geheiligte, reine, vom Evangelium veränderte Gemeinschaft, Geschlechtlichkeit zwischen Mann und Frau sieht, das Gegenteil davon würde ich in der Vergewaltigung sehen. Ein absolut hässlicher, barbarischer Akt. Und deswegen, wenn man kann auch von einer anderen Richtung, von einer anderen Seite da herangehen. Nehmen wir mal diesen geistlichen Aspekt weg. Wenn wir das wegnehmen, diesen geistlichen Aspekt, wie wir ihn hier immer wieder in der Bibel dargestellt finden. Was bleibt dann? Ja, wenn wir Gott rausnehmen und diesen geistlichen Aspekt, dann ist das zwar irgendwie eine schöne Sache, aber das war es dann auch schon. Irgendwie so ein biologischer Akt, wo einer oder beide meinetwegen Spaß dabei haben, Freude dabei haben, aber nimmt man diesen geistlichen Aspekt weg, dann ist das so leer. Und das ist nicht der Plan Gottes, das soll wirklich Freude bringen und zum Ausdruck bringen, uns bewusst machen, wie Gott sich uns nahen möchte, welche Offenheit dort sein soll, welche Hingabe, welche Freude, welche Wonne das ist, diese Liebe, die da ist zwischen Mann und Frau. Wo man sich wirklich öffnet und im wahrsten Sinne des Wortes intim ist. Wo man nicht den kleinsten Funken von Sorge haben muss, oh, hier werde ich verletzt. Nein, hier bin ich geborgen, hier bin ich geliebt. Der stirbt für mich. So hat er mich lieb. Der denkt nicht einen Moment nach, nicht eine Sekunde und lässt sofort sein Leben für mich. Das ist, was wir dahinter sehen sollten und verbinden sollten mit Gott, dieses Schöne, diese Gnade, das Evangelium an sich eigentlich. Und Roger Pugh, der wurde während einer Ehevorbereitung, Ehebegleitung, dann mal von dem jungen Mann da gefragt, ja, wie ist Sex? Ja, wie ist das? Und er, um Himmels Willen, also ich habe schon viele Ehebegleitungen gemacht, aber viele Fragen wurden mir gestellt, aber die hier noch nicht. Und innerlich hat er gebetet, Herr, ich brauche jetzt eine Antwort. Schenk mir doch bitte eine Antwort. Und bum, 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 kamen ihm drei Gedanken. Okay, du kannst ihm antworten, biologisch, soziologisch, also Beziehungsebene und geistlich. Okay, das ist schon mal gut. Was sage ich jetzt aber? Was sage ich jetzt? Da muss ein bisschen mehr. Und dann kommt es ihm so, Wiedergeburt. Diese Erneuerung, dieses neue Leben, diese Freude. Jeder, der das bewusst erlebt hat, ja, manche, die in der Gemeinde groß geworden sind, das ganze Programm durchlaufen haben, Kinderstunde, Jungschar, Teenager, Jugend, junge Erwachsene und dann was weiß ich, was es nicht alles geben kann in Gemeinden. Da ist der Prozess vielleicht mal schleichend. Die merken auf einmal, ja doch, ich bin gläubig. Ja, ich glaube das alles. Das ist mein Glaube, nicht der Glaube meiner Eltern, stimmt. Aber ich kann das nicht festmachen. Aber diejenigen, die irgendwie aus der Welt herausgerissen sind, die wie von einem LKW erfasst wurden, für die das gar keine Frage ist, gar kein Zweifel, dieser Augenblick, diese Freude, ich habe geweint mit 2001, wie ein Schloss und vor Freude geweint. Also diese Freude, dass Gott sich meine angenommen hat, dass mir meine Sünden vergeben sind, dass alles anders wird. Und da hat er gesagt, Wiedergeburt. Das ist das Einzige. Und du kannst es niemandem erklären. Habt ihr das schon mal probiert? Was meinst du davon? Was meinst du damit, wenn du davon redest? Von der Wiedergeburt oder Erneuerung durch den Heiligen Geist, diese neue Geburt von oben. Was meinst du damit? Das kann man niemandem erklären. Das kann man nicht, das muss man erlebt haben. Und das war der einzige Vergleich, der ihm so gekommen ist, so aus dem Gebet heraus. Geburt von oben oder Wiedergeburt. Und er hat gesagt, bis heute weiß er nichts Besseres, womit er es vergleichen könnte. Ja, mit so einem geistlichen Aspekt, mit so einem geistlichen Element im Leben eines Christen. Die Wiedergeburt, diese Freude, diese Annahme, ich kann mich Gott ganz öffnen, ich öffne mich ihm auch. Schau, hier bin ich Drecksack. Was ich verbrochen habe mit all meinen Sünden, die schrecklichen Sachen, die ich gemacht habe, meine schrecklichen Gedanken, ich öffne mich dir ganz und gebe mich dir ganz hin. Ja, das ist alles dort irgendwie mit enthalten, diese Intimität. Wie schön das ist, dann die biblische Sprache, die Gemeinde als Braut Christi. Lass uns nochmal einen Epheserbrief schauen, wie versprochen. Weil gerade hier, wo Paulus das ja für uns deutet, ist ja interessant, was er hier deutet. In Epheser 5 wieder, Verse 31 und 32, da zitiert er aus dem ersten Buch Mose, Epheser 5, 31 und 32, und zitiert gerade das hier. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die beiden werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis, dieses Verlassen, Frau anhängen und ein Fleisch werden. Das spricht von Geschlechtlichkeit. Sagt, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Gerade das hier, wovon ein Fleisch werden die Rede ist, das nimmt er und deutet es auf Christus und die Gemeinde. Oder Petrus sagt, ihr seid durch das Wort Gottes, den unvergänglichen Samen, wiedergeboren oder wiedergezeugt. Spricht auch genau in diesen Bereich der Geschlechtlichkeit hinein. Und immer wieder und wie offen die Bibel über die Geschlechtlichkeit redet. Ich habe das ja nicht für möglich gehalten. Als ich dann gläubig geworden bin und Bibel gelesen habe, kommt man ja aus dem Staunen nicht mehr raus. Das steht in der Bibel. Ja, Sprüche 5, Verse 15 und 16 sagt er, und berausche dich alle Zeit am Busen deiner Frau. Ja, berausche, betrinke, so in Rausch, also du sollst dich dann erfreuen. Sowas steht in der Bibel, noch ganz andere Sachen. Aber hier gilt wirklich, bevor du ihren Körper berührst, hat jemand gesagt, berühre ihr Herz. Das soll nicht nur dieses Körperliche sein, Biologische, sondern es soll wirklich auch geistlich sein, soll die Seele, das Herz berühren und einen geistlichen Aspekt haben, dass man wirklich eine Verantwortung vor Gott das macht, durch die Veränderung von Gott das macht, nämlich ja, liebt, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich den anderen voransetzt, den Vorzug gibt. Bevor du ihren Körper berührst, berühre ihr Herz. Egoismus zerstört das Ganze nämlich. Wenn etwas wahr ist, dann dass Egoismus, Selbstliebe, zerstört die Geschlechtlichkeit. Beat Abri, ich war mal mitgesessen in einer seiner Verkündigungen, habe ihn begleitet, war mir überrascht. Davon habe ich viel gelernt, viel Neues gelernt und übernommen auch. Er war dort in der Verkündigung, hat gepredigt und dann sagt er, und dann spricht er die Geschlechtlichkeit an. Haben Sie regelmäßig, wie hat er sich ausgedrückt? Was hat er gesagt? Ich kann es nicht genau sagen, aber es ging, ich sage immer Geschlechtlichkeit einfach. Ja. Haben Sie regelmäßig Geschlechtlichkeit mit Ihrer Frau? Wenn nicht, dann weiß ich, etwas stimmt in Ihrem Leben nicht, dass Sünde da ist. Egoismus, Selbstbezogenheit, Verletzungen, Stolz, Hochmut, Unversöhnlichkeit. Hat das direkt die Leute richtig getroffen, der versteht das richtig gut, ja. Voll aufs Herz zu ziehen, das Gewissen wach zu rütteln und zu sagen, du brauchst Vergebung, bring dein Leben in Ordnung oder ja, bekehr dich überhaupt erst einmal. Komm zum lebendigen Glauben an den Sohn des lebendigen Gottes. Haben Sie regelmäßig Sex, hat er, glaube ich, direkt so gefragt, würde ich ihm zutrauen, dass er Sex gesagt hat. Und das ist nämlich das Kennzeichen, ob eine Ehe gut läuft, ob Vergebung da ist. Ob man wirklich liebt und einen ersten Platz setzt, den Ehepartner, und sich hinten anstellt. Ja, und Intimität im Schlafzimmer beginnt mit Intimität in der Kommunikation. Das habe ich schon im ersten Teil angesprochen. Satan haut rein. Gott, wie bei Hiskia vielleicht, zieht sich zurück, um so offenbar werden zu lassen, was alles in unseren Herzen ist. Und Satan haut da rein, aber wir wollen nicht alles auf den Teufel schieben, ja, denn wir haben ein böses, verdorbenes Herz, immer noch unser Fleisch, und wenn wir uns von Gott abwenden, dann sieht es immer schlecht aus, wenn wir unseren Blick vom Herrn Jesus abwenden. Und aus Sachen, die sich vielleicht hineinschleichen, dass man zum Beispiel Selbstbefriedigung betreibt, als Ehemann, als Ehefrau, oder ganz großes Problem, der Dauerrenner, ja, Internetpornografie. Das sind Sachen, die können die Ehe zum Stocken bringen. Ja.
sich auf die Geschlechtlichkeit auswirken. Aber gerade das, wenn man das vor Gott bringt, bewegt und den Mut bittet und es dann auch ausspricht, gerade das kann der Schlüssel werden zu einer ganz, ganz tiefen Vertrautheit und Intimität. Und es ist etwas, was mich sowieso an Gott so fasziniert und wirklich fast am meisten an ihm bewundere, ist, dass er das Böse zulässt und es dann nimmt und in einem Handumdrehen es zu etwas unglaublich Gutem wendet. Ich denke da als größtes Beispiel natürlich auch an die Kreuzigung des Herrn Jesus. Ich denke, Satan wird sich gedacht haben, hier habe ich den größten Sieg errungen, den Sohn Gottes an das Holz geschlagen. Dem Gesetz Mose nach gilt er jetzt als ein Verfluchter. Kein Jude, kein Mensch kann ihn jetzt noch als Messias annehmen. Und Gott durchbricht dieses eherne Gesetz, das in seinem Wesen selbst verankert ist, nämlich, dass auf die Sünde der Tod steht. Und er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Und nachdem das ist, durchbricht er dieses im Wesen Gottes verankerte Gesetz und erweckt ihn aus den Toten heraus. Es ist sogar das Werk des dreieinigen Gottes selbst, weil der Herr sagte, also es steht nicht nur geschrieben, der Vater, den aus den Toten auferweckt hat, der Herr selbst sagte auch, niemand nimmt mein Leben. Ich habe Macht, es zu geben und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Reißt diesen Tempel ab, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Er aber sprach von seinem Leib, vom Tempel seines Leibes. Und dann lesen wir auch im Römer 8, Vers 11, wenn Gottes Geist in uns wohnt, so werden wir, wenn unsere sterblichen Leiber auch lebendig gemacht werden, so wie seiner lebendig gemacht wurde. Also alle 3 Personen des einen Gottes waren in diesem majestätischen Werk der Auferstehung Jesu Christi involviert. Und dort am Kreuz, wo Satan gedacht hat, das ist mein größter Sieg, wurde seine endgültige Niederlage. Und so macht es Gott mit allem Übel, das in unserem Leben hineinkommt und Gott das zulässt, das offenbar wird, was in unserem Herzen ist, nimmt Gott das, wenn wir damit zu ihm kommen, dann nimmt er es und verwandelt es in etwas so Wundervolles, dass wir uns davon gar nicht hätten träumen lassen können. Ja? Das kann er, da ist er ein Spezialist, ein Meister darin, das zeichnet ihn aus. Darum die Ermutigung auch wirklich, ich habe mit meiner Frau angefangen, regelmäßig, ja, dass wir abends eine Zeit haben zum Reden. Montags ist der Pastorensonntag, wie man sagt. Also montags habe ich meinen freien Tag. Und dann sitzen wir abends, die Kinder schlafen dann schon und dann haben wir nur Zeit für uns und da wird nur geredet. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und was ich auch mittlerweile mache, weil das in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen ist, und das hast du mir nicht gesagt, das habe ich nicht nur einmal gehört, ja. Was? Das hast du mir nicht gesagt? Mittlerweile habe ich so einen Notizblock auf dem Handy und immer, das ist gut, das muss ich ja sagen. Das ist guter Gesprächsstoff. Dann tippe ich das dort ein und dann sammle ich so Sachen, womit ich, über das ich mit meiner Frau reden kann. Dazu dann noch mehr, oder ich schicke es mal gerade voraus. Es gibt so bestimmte Fragen, die eignen sich wunderbar. Das kommt dann morgen eigentlich, Kommunikation, ja. Und die Attacken Satans, die beginnen aber schon vor dem ehrlichen Zusammensein. Dazu möchte ich auch noch etwas sagen. Die Zeit, dass man das auch, wenn man bereits verheiratet ist, dann auch Verlobte oder seine Kinder weitergeben kann. Was ich das so an Erfahrungen, an mir selber natürlich, aber auch durch die Seelsorge und Erfahrungen, was ich selber beobachtet habe, was ich so mittlerweile gelernt habe, was mein derzeitiger Stand ist, die Versuchungen kommen gezielt und bewusst vor dem ehrlichen Zusammensein. Andere Prediger, Bibellehrer wie Wilfried Block zum Beispiel, die haben ja so 7 Steine für eine glückliche Ehe. Und ein Baustein davon ist, sich vor der Ehe reinzuhalten. Das ist ein Baustein. Und deswegen schießt Satan auch da schon hinein. Und mittlerweile sage ich, habe ich für mich, muss sehr viel passieren, dass ich mich davon abbringen lasse, oder das noch irgendwann mal anders zu sehen. Wenn jemand zusammen ist, verlobt oder Kennenlernphase, wie man das nennen will, und das geht über etwas einen längeren Zeitraum, und sie sich küssen, dann ist es für mich so gut wie sicher garantiert, dass hier Grenzen überschritten werden. Ich habe das so das erste Mal gehört von Roger Pugh auf der Bibelschule Brake, der war öfter da als Gastlehrer. Und als er das gesagt hat, kann ich mich noch genau an meine innere Reaktion zumindest erinnern. So Aufbegehren, nein, Blödsinn. Das kann man kontrollieren. Ich kann das kontrollieren. Und heute sage ich, das ist so. Ich garantiere es jedem, der über 6 Monate und darüber hinaus verheiratet ist und sie sagen, okay, küssen ist für uns in Ordnung, auch vor der Ehe. Es wird eine Grenzüberschreitung passieren. Das ist für mich wirklich garantiert und eigentlich glaube ich niemanden, der das Gegenteil mir sagt, nee, bei uns klappt es, wir küssen uns. Und da passiert nach 2 Jahren ist da noch nie irgendwas passiert, was nicht hätte passieren können. Glaube ich nicht. Verzeiht mir, aber ich glaube es einfach nicht. Die Ehe ist ein schützender Rahmen, weil die Geschlechtlichkeit etwas Wundervolles, Gottgegebenes ist. Und wie in jedem Museum ein kostbares, vielleicht Millionen teures oder sogar noch weniger kostendes Gemälde hängt, jedes hat einen schützenden Rahmen. Und so ist das mit der Geschlechtlichkeit. Es ist gut, aber es braucht einen schützenden Rahmen. Es ist die intimste Verbindung, die man überhaupt eingehen kann. Der intimste Bereich des Lebens. Man wird ein Fleisch und dieses ein Fleisch werden oder ein Leib werden, in dem Fall, wenn es vorehelich ist. Und dann trennen und dann wieder und wieder und wieder. Dieses Voreheliche, das zerstört den guten Plan Gottes. Ja, Begriff Eheunfähig sein. Was sind da für Familiendramen schon vorgefallen? Sie hat einen anderen gefunden. Er bringt sie und ihn um und die Kinder und er hängt sich dann selbst. Auf der Arbeit als Maschinenbaumechaniker immer wieder Radio gelaufen, Nachrichten gehört und immer wieder mal so ein Vorfall gehört. Ja? Einmal im Jahr vielleicht, ich weiß es nicht, kann jetzt keine genaue Zahlen, aber öfter habe ich von so einem Familiendramen schon gehört. Das ist so eine intime Verbindung. Gott hat einen schützenden Rahmen dort gegeben und das ist die Ehe. Wie ist das denn mit Geschenken, wenn man jemandem ein Geschenk macht? Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsgeschenk. Und jemand packt es nur einen Tag vorher aus. Das ist Diebstahl. Das Geschenk, das du gratis empfangen solltest und dich daran erfreuen solltest, das wird zu einem Diebstahl, wenn du es nur einen Tag vorher auspackst, ohne dass es dir geschenkt wurde. Und so ist das mit der Ehe, mit der Sexualität. Sie gehört in die Ehe hinein. Und als Maschinenbaumechaniker hatten wir manchmal eine hohe Auftragslage und haben dann, nicht Hilfsarbeiter, aber von seinem Subunternehmen, sage ich mal, Arbeiter zur Hilfe geholt, Elektriker meistens, die uns helfen. Und dann ist einer gekommen, einer aus dem Osten, neue Bundesländer, und es war ein Hooligan. Nicht mehr so aktiv, aber Hooligan. Ja. Shorts, immer in Shorts gelaufen, damit man die Tattoos, damit die ganzen Tätowierungen sieht, die er hatte. Und hat einmal gezeigt, schau mal, das ist hier, Handyaufnahme. Sieht man erst so, wie da so eine Gruppe steht, dann schwenkt die Kamera, irgendwo auf so einem Feldweg war das. Dann kommt eine zweite Gruppe angerannt, schwenk immer näher und dann prallen die aufeinander und ich sage, geh weg, hör mir auf, ey. Das war so sein Leben, ne? Richtiger Hooligan war das, Schlägertyp. So ein harter Knochen. Hatte dort eine Freundin drüben und die war schwanger, 6. Monat ungefähr. Und mit dem haben wir dann an so einem Rahmen gebastelt, also was gebastelt, gewerkelt. Wir haben Verpackungsmaschinen hergestellt. Da war ich auf der Leiter, weiß ich noch, auf der Leiter, bohr dort, schneid Gewinde hinein, damit wir da Kabelkanäle verlegen können. Und dann hörte, dass ich verlobt bin und war auf die Ehe warte mit der Geschlechtlichkeit. Ja, du bist doch krank, hat er gesagt. Ja, du bist doch krank. Ja, so, kann sich das vorstellen, so ein bulliger Typ. Ja. Du bist doch krank. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, schau mal. Dann habe ich mir das genau erklärt mit diesem Rahmen. Das ist ein Geschenk, ist etwas Schönes, aber es gehört in die Ehe hinein. Es braucht einen schützenden Rahmen, habe ich von den Familiendramen erzählt. Und habe gesagt, Gott hat einen wundervollen Plan damit. Und das will ich dann genießen in der Ehe. Und wenn der Mensch vor der Ehe schon Geschlechtlichkeit hat, wechselnde Partner, dann macht es sich Ehe
unfähig. Dann habe ich ihm das so erklärt und jetzt bin ich ruhig geworden. Dieser harte Kerl ist ruhig geworden, hat den Bodo mal kurz zur Seite so und hat dann nur gesagt, da muss ich dir recht geben. Dann hat er weitergearbeitet. Ne? Und dann war es ruhig, eine ganze Zeit lang ruhig. Hat ihn richtig getroffen. Ich denke, also habe ein bisschen von seinem Leben gewusst, hat er mir erzählt, von der Vergangenheit. Und ich denke, der hat sich gut gekannt. Hat sich gut gekannt. Seine Gefühle, wenn er auf Montage ist, ob er das sich dann nicht irgendwo mal verirrt hat, irgendwas gemacht hat, was er hätte nicht machen sollen, obwohl er eine schwangere Lebenspartnerin, Freundin hat. Er hat es wohl erkannt und gesagt, das ist recht. Ich bin eigentlich eher unfähig, hat er sich wohl gedacht innerlich. Sagt, da muss ich dir recht geben. Ja. Wie ist das aber mit der Ehe mit Ungläubigen oder sich darauf einzulassen, auf eine Ehe mit Ungläubigen als Christ oder als Christin? Und die Befriedigung in der Ehe, die geschieht dann eben nicht nur geschlechtlich, sondern auch geistlich. Und es ist eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, so abwegig, wenn ich Christ bin, ein Kind Gottes, durch Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist, der mir alles bedeutet und er das Zentrum in meinem Leben ist, ich kann doch unmöglich mit irgendjemandem zusammen, der ein ganz anderes Zentrum hat. Das geht absolut schief, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also das ist ein Abenteuer, auf das sollte sich niemand einlassen, wirklich. Jesus bildet das Lebenszentrum. Und Spurgeon hat das mal so eindrücklich dargestellt. Eine Frau ist zu ihm gekommen, war verliebt in einen Mann und gesagt, aber ich kann ihn doch zu Christus führen. Und er hat gesagt, liebe Frau, dieser Mann hat Heimspiel. Steigen Sie doch mal bitte auf den Tisch hier hoch. Hat ihr geholfen, zack, zack, Tisch hochzusteigen. Geben Sie mal bitte Ihre Hand. Und jetzt ziehen Sie mich mal bitte hoch. Und sie, und er macht nur einen Ruck. Swash hat er sie in den Armen gehabt. Sie gefangen. Und sagt, und so sind die Kräfte hier ungleich verteilt. Hier wiegt das Fleisch in dieser Welt, wiegt es viel, viel mehr. Es hat Heimspiel, Heimvorteil. Er wird sie eher runterziehen, als sie ihn hoch, diesen schweren Klotz. Ja. Sagt der Jesus, er beschweret eure Herzen nicht mit Füllerei und sonstigen, ja, mit dem Mammon und allem. Beschweret eure Herzen nicht. Und so ist ein Weltmensch, der ist beschwert, der ist schwer. Den kannst du nicht in geistliche Gefilde hier hochziehen. Der zieht dich runter. Er hat hier wirklich Vorteil, Heimspiel. Und das war Wilhelm Paas, er hat von einem gläubigen Eheberater berichtet. Und er, dieser gläubige Eheberater, er hat die Ehepaare verglichen mit Seiltänzern. Also Paare, die zusammen wie im Zirkus als Artisten auf einem Seil tanzen, so Akrobatik da vollführen. Und er hat gesagt, alle fallen sie runter, alle. Und ohne Jesus brechen sie sich den Hals. Mit Jesus hast du aber ein Fangnetz, das dich wieder auffängt. Dann kannst du wieder hochklettern und weiter tanzen. Nichts passiert. Weil Jesus ein Fangnetz ist, er fängt dich auf. Diese Gnade, diese Vergebung ist, ja, entweder, habt ihr bestimmt schon mal gehört, Ehe. Zwei Egoisten und in der Mitte entweder Himmel oder Hölle. Entweder Himmel oder Hölle oder ein Herr, der Jesus. Und wir haben natürlich unser Fleisch mit uns, aber man kann es so wunderbar mit einem Berg vergleichen. Das ist der Berg unserer Sünde oder sündigen Natur, unserer egoistischen Natur. Und oben an der Spitze ist der Herr Jesus. Und wenn beide sich dem Herrn nahen, in enger Gemeinschaft mit ihm sind, umso kleiner wird die Differenz. Und oben sind sie ganz nah beim Herrn. Es funktioniert wirklich nur mit dem Herrn Jesus. Und dazu ist Reden unerlässlich. Man muss reden. Ich weiß die Schriftstellerin jetzt nicht, aber sie hat das Buch geschrieben, Männer sind Frauensache und daraufhin Frauen sind Männersache. Sie hat 1000 Männer befragt und sie hat berichtet, das war unglaublich. Sie hat 1000 Männer befragt und jedes Mal war das so, ach was, echt, das ist ja unglaublich. Das waren für sie lauter Aha-Effekte, Aha-Erlebnisse, die sie gehabt hat. Und hat sie ihren Mann gefragt, ist das wirklich so? Ja, natürlich, ja, wir ticken so, das gibt's doch. Es sind so Unterschiede da, die sind wir uns gar nicht bewusst. Und die Bücher kann man, denke ich, wirklich empfehlen. Männer sind, Roger Pugh hat sie auch empfohlen. Beim zweiten Buch hat sie sogar 3000 Frauen dann befragt. Ja. Also Männer sind Frauensache, das ist für Frauen, und Frauen sind Männersache, das ist dann für Männer. Und es gibt dann natürlich auch wortlose Kommunikation, wie man kommunizieren kann. Hand nehmen beim Spazieren. Ja. Aber auch im Schlafzimmer, das ist echt schwierig für manche Frauen vor allem, darüber zu reden. Auch hier braucht man Kommunikation, wenn man den anderen liebt, und da muss man ja wissen, was ihm gefällt und was nicht. Und da ist es oft schwierig, darüber zu reden, gerade für Frauen. Und was man hier machen kann, ist zum Beispiel, wenn man intime Zeit hat, dass man sich da die Hand gibt, und wenn der Frau zum Beispiel etwas gefällt, dass sie die Hand drückt. So wortlos vermitteln, das ist schön, und wenn nicht, dann locker lassen, wo das einem wirklich, wirklich schwer fällt. Und insgesamt kann das mit Gott gelingen, die Geschlechtlichkeit, und es kann wirklich eine Form der geheiligten Anbetung sein, wo man erkennt, hier kann ich auch Gott dienen, hier kommt sogar das Evangelium selbst wieder zum Ausdruck. Also ich merke, ich schließe fast jeden Vortrag mit einem Verweis auf das Evangelium der Gnade, das Evangelium, das uns verändern kann. Wenn mich jemand fragt, was kann einen Menschen dazu führen, bringen, sich aufzuopfern, freiwillig, aus Liebe, es ist nur Gnade. Nur Gnade kann dein Leben verändern, dass du dich für andere aufopferst bis zum Tod. Ich lerne das Evangelium immer mehr schätzen und lieben. Es hat zwei Seiten. Es hat wirklich zwei Seiten. Das muss man begreifen, um diese Gnade auch wertschätzen zu können. Ich denke da an diese Vision von Jesaja in Jesaja 6. Für mich ist er, so denke ich, er ist der heiligste Mann gewesen damals in ganz Israel. Ein Prophet, 66 Kapitel, so ein großes Buch. Solche Prophezeiungen auf den Herrn Jesus, die sich detailliert erfüllt haben. Unglaublich. Und er darf Jahwe, den Herrn der Herrscher, er darf ihn sehen. Und was macht er? Wehe mir, ich muss sterben, denn meine Augen haben Jahwe Sebaot, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Wo die Engel, die Seraphim, über ihm stehen und ausrufen, dreimal heilig, 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 heilig ist Jahwe Sebaot. Die Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und habe ich vergangenen Sonntag gepredigt, und da waren zwei Säulen in der Gemeinde, habe ich gefragt, wie laut müsste ich jetzt eigentlich rufen, mit welcher Vollmacht, dass diese zwei Säulen jetzt sogar erzittern würden. Und die Engel haben nicht geschrien, Liebe, Liebe, Liebe ist Jahwe Sebaot. Das ist er auch. Aber sie haben geschrien, heilig, heilig, heilig. Ein verzehrendes Feuer. Niemand kann sich ihm nahen. Niemand kann ihn sehen und am Leben bleiben, sagt er über sich. Und wir können zu ihm sagen und im Geist des Sohnes sogar, Abba, Papa, lieber Vater, Vati, in dieser Gesinnung dürfen wir uns ihm nähern. Das ist Gnade. Das ist wirklich Gnade. Und darin müssen wir wachsen. In der Heiligkeit, in der Erkenntnis der Heiligkeit Gottes müssen wir wachsen. Je mehr wir erkennen, wie heilig Gott ist, umso mehr werden wir erkennen, wie groß die Gnade ist, die er uns zuteil hat werden lassen. Das ist oft wie mit einem Fernglas, dass man falsch herum aufsetzt, alles wird klein, unsere Sünden werden klein, Gottes Heiligkeit wird klein, wir drehen sie um auf uns, wir sind ganz groß, wir sind großartig, die Sünden des Nächsten, oh, die sind ja gewaltig, das glaubst du ja gar nicht, was für ein verdorbener Sünder das ist, auf uns gerichtet, halb so schlimm, das kann man ja alles erklären, meine Umstände. Und die Menschen fragen oft, das merkt man, dieses verkehrte Wesen, wie kann Gott so kleinlich sein, dass schon für eine kleine zeitliche Sünde, wie eine Lüge, vielleicht sogar eine Notlüge, schon eine ewige Strafe kommt, ewige Verdammnis. Wie kann Gott so kleinlich sein? Kannst du mir das mal erklären, Josef? Und die Frage muss genau andersherum lauten. Wie heilig muss denn Gott sein, wenn schon so etwas wie eine zeitliche Lüge, ein Vergehen gegen ihn, solche gravierenden Konsequenzen hat? Dann begreift man etwas von der Gnade. So muss man denken von Gott, von der Heiligkeit und wie er sich herabgelassen hat, Mensch wurde und am Kreuz den elendesten Tod für uns gestorben ist. Dann beginnt man erst richtig einzutauchen. Und da erkennt man auch, was diese großen Theologen immer sagen, warum die Gotteserkenntnis nur durch Selbsterkenntnis geht und die Selbsterkenntnis zu Gotteserkenntnis führt. Weil man erkennt seine Schlechtigkeit, Verdorbenheit, Niedrigkeit erst in der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Und andersherum, je mehr ich erkenne von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit, umso mehr erkenne ich mich in seinem Licht, da sehen wir das Licht, wie wir wirklich sind. Und deswegen, auch gerade in der Geschlechtlichkeit, soll das etwas sein, was uns treibt, bewegt, formt. Meine Frau hat noch gesagt, die jetzt aus Russland, deutschem Hintergrund kommt, spreche auch das noch an, wirklich, das ist eine Not. Manche Männer, die vergewaltigen nahezu ihre Frauen oder üben einen geistlichen Druck aus, geistlichen Missbrauch. Na, hier steht doch, jetzt gehört der Leib nicht mehr dem Mann, ja, der Leib der Frau gehört dem Mann und der Leib des Mannes gehört der Frau. Und dadurch wird dann oft, kommt es vor, dass geistlicher Missbrauch betrieben wird, wo geistlich, ja, Missbrauch betrieben wird, nämlich Druck aufgebaut wird und die Frauen dann wirklich halb vergewaltigt werden. Und da eigentlich das genaue Gegenteil von dem passiert, wie das Evangelium die Geschlechtlichkeit formen würde. Wahre Liebe. Wie ich sagte, das Gegenteil davon ist Vergewaltigung. Darum wollen wir uns auch hier heiligen lassen, unser Denken über die Geschlechtlichkeit, dass es nicht um uns geht, sondern der andere erfüllt werden soll. Und das soll natürlich die gegenseitige Einstellung sein. Was ist denn...